eine hat das dritte Mal Krebs. Und die Chancen stehen ganz schlecht. Die Ärzte haben gesagt, 2 Wochen bis 2 Monate hat er noch zu leben. Das ist ganz aktuell. Und er erzählt, wie er gläubig geworden ist. Und er hat gesagt, Gott, er hat nicht an Gott geglaubt. Er hat gesagt, Gott, ich habe 2 Fragen oder 2 Bitten, die du mir erfüllst und ich werde an dich glauben. Mach mich ohne Chemo gesund und lass Feuer vom Himmel fallen. Und er erzählt das, ich kenne nicht alle Details, aber er lag auf so einer Bank, ihm ging es schlecht. Und er hat das so zu Gott gesagt, hat in den Himmel geguckt und es ist nichts passiert. Und dann irgendwann dreht er seinen Blick, also er hat diesen, spricht quasi mit Gott und er dreht sich und da steht eine Kirche und auf der Kirche steht ein Bibelvers, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und die Geschichte geht so aus, dass er an Gott glaubt, ohne, also er ist noch nicht gesund geworden und er glaubt an Gott und es ist kein Feuer vom Himmel gefallen und er glaubt an Gott. Und er erzählt von einem Moment, da steht er auf seinen Knien. Er steht auf seinen Knien und sagt, Gott, ich glaube an dich. Du brauchst kein Feuer mehr vom Himmel fallen zu lassen. Und während er so vor Gott steht und mit ihm betet, guckt er aus dem Fenster und es fällt Feuer vom Himmel. Und er sagt, das ist total verrückt. Er guckt aus dem Fenster, mitten im Jahr, er wohnt auf irgendeinem Dorf, absolut bedeutungslos, steht einer und schickt irgendwelche Raketen hoch, die direkt vor seinem Fenster runterfallen. Mitten im Jahr, nichts los. Und er hat nachgefragt in der Nachbarschaft, wer war das? Und er hat es nicht rausgekriegt. Aber ich dachte, was für ein wunderbares Zeugnis. Gott, ich glaube an dich, du musst es nicht tun. Und dann passiert es. Warum sage ich das heute Morgen? Ich glaube, dass wir manchmal auch so zuhören. Wir sehen unser Problem, wir haben Erwartungen an Gott, die vielleicht nicht in Erfüllung gegangen sind und sehen alles durch diese Brille und berauben uns dessen, dass Gott zu uns reden kann. Und ich lade euch ein, lasst uns mal aufstehen, dass wir beten und sagen, Gott, du sprich doch heute zu uns ganz neu, auch wenn das vielleicht nicht gerade das ist, wonach ich mich jetzt sehne. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Danke dir für die Worte, auch im Lobpreis, dass du meine Hoffnung lebst, Herr. Und dass du hier bist und zu jeder Zeit wirkst. Und dass du treu bist und dass dein Wort Kraft hat, heute Morgen, Herr, auf Schwachheit zu sprechen, Herr. Ich preise deinen Namen und ich bete, berühre jeden Einzelnen. Lass uns neuen Glauben haben, auch an dein Wort, Herr. Dass du zu uns sprechen kannst, dass wir dir glauben, auch wenn unsere Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Ich bete das im Namen Jesus und ich gebe dir einfach die Bühne, Herr. Ich bete, dass du selber redest durch dein Wort. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Ich bin immer froh, wenn ich auf der Bühne stehe, weil vorher bin ich total nervös, mir geht's schlecht. Mein Magen-Darm-Trakt kommt ein bisschen durcheinander. Aber jetzt geht es mir besser. Ich glaube, ich fühle mich so ein bisschen wie Billy Graham, also nicht, dass ich die Salbung habe, aber den Druck zumindest. Aber heute Morgen, das sage ich wirklich und ganz bewusst, soll es um Gott gehen. Ich will mich auch gar nicht groß vorstellen, die meisten kennen mich, 31 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen Sohn. Aber ich habe dieses Beispiel mal gebracht, wenn ich zum Bäcker gehe, ist es für mich wichtig, dass er gute Brötchen macht. Ich interessiere mich nicht für den Bäckermeister. Und deswegen versucht wirklich zu schauen, Gott, was hast du mir zu sagen? Vor einigen Jahren war ich auf dem Kirchentag in Hamburg. War jemand von euch mal auf einem evangelischen Kirchentag? Da gibt es ganz viel Religion, ganz viel Kirche und es gibt keinen Gott. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Also wir sind da hingefahren, um den Menschen über Gott zu sprechen. Und dann lief mir so ein Ehepaar entgegen mit einem Hund und der hatte so ein Halstuch um. Und da stand dieser Spruch von diesem, ich weiß gar nicht mehr, was das Slogan war von diesem Kirchentag. Und dann sagte ich, na, ist der Hund auch Christ? Und das war ein Scherz. Und dann sagte die Frau, ja, der Priester hat ihn gesegnet. Also, dass er jetzt Christ ist. Und so sind wir wirklich von einem zum anderen gegangen. Und das war wirklich traurig zu sehen. Und während wir da so rumliefen, lief mir eine ganz bekannte Persönlichkeit über den Weg mit seiner Tochter. Das war Herr Steinmeier, ihr kennt unseren Bundespräsidenten, war es damals noch nicht. Ich glaube, er war Kanzlerkandidat oder Vorsitzender der SPD. Und ich wusste, es gab einen Steinbrück und einen Steinmeier. Und ich konnte die unterscheiden, aber ich war nervös. Was macht er hier? Herr Steinbrück, also Herr Steinmeier heiße ich. Und dann habe ich versucht, ihn schnell in ein Gespräch mich zu verwickeln und wollte ihn auch was von Gott sagen. Und Ich hatte den Eindruck, der will einfach nur weitergehen, aber aus Respekt ist er stehen geblieben. Und für mich war das ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben dann noch ein Foto zusammen gemacht. Ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben, vielleicht ein paar Minuten. Und ich habe einigen Leuten davon erzählt, habe ihnen das Foto gezeigt. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir dieses Beispiel irgendwie wieder eingefallen. Und ich dachte, der hat mich bestimmt nach 5 Minuten vergessen. Wie viele Leute der trifft, kann sich an mich überhaupt nicht erinnern. Ich selber habe es nach ein paar Tagen vergessen, nachdem ich die Bilder gezeigt habe. Und es ist absolut bedeutungslos. Kennt ihr solche Ereignisse, wo man irgendwas erlebt hat, was ganz Besonderes? Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber manchmal Erlebnisse, die von einer längeren Dauer sind. Es kann unser Job sein, kann unsere Familie sein, unser Hobby, unser, ja, was auch immer. Kennt ihr so Leute, die erzählen euch von eurem Beruf, obwohl ihr euch gar nicht interessiert und ihr weißt gar nicht, wie du da rauskommst? Was dieser, und erzählt und ist voll in dieser Materie. Und warum sage ich das heute Morgen? Vielleicht gibt es etwas, was dich beschäftigt und in der Tat bedeutungslos ist. Ihr kennt diese Bibelstellen aus Prediger, wo Salomo diesen Blick, einen irdischen Blick einnimmt oder diese Perspektive ohne Gott. Und er sagt immer wieder, das ist ein Haschen nach Wind. Man versucht, den Wind einzufangen. Eine ganz verrückte Sache. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt hier reinkommen würde oder ihr kommt zur Gemeinde und draußen steht einer und ihr merkt, der versucht irgendwas zu fangen, was gar nicht da ist. 112, vielleicht in die Psychiatrie, oder? Das wäre absolut verrückt, so ein Bild zu sehen. Und die Bibel benutzt diese Bezeichnung für ein Leben außerhalb von Gott oder was nicht an Gott gebunden ist. Ist das zu hart, das Beispiel? Dass wir uns einfach mal fragen, Gott, was beschäftigt mich? Bin ich vielleicht noch unterwegs, etwas zu machen, was gar keinen Ewigkeitswert hat? Was vielleicht von dir gar nicht in mein Herz gelegt ist, was mich einnimmt, was mich vielleicht sogar von dir wegreißt. Aber ich habe gesagt, Salomo nimmt die irdische Perspektive ein, aber wir als gläubige Christen, wir haben und dürfen die göttliche Perspektive haben. Wir dürfen in das Wort Gottes schauen. Das ist alles andere als Haschen nach Wind. In das Wort Gottes zu schauen, Gottes Herz kennenzulernen, ist etwas, was uns mit Gott verbindet, mit der Ewigkeit verankert. Amen. Und ich möchte das einfach mal erwähnen, ihr kennt das, ihr geht durch Krisen, ihr geht durch Schwierigkeiten, schaut in das Wort Gottes und ihr seid getröstet und ermutigt, oder? Wenn ihr einfach zurückschaut durch die größten Krisen eures Lebens, waren das Menschen, die euch da rausgeholt haben? Oder war es ein persönliches Wort Gottes durch die Bibel zu uns gesprochen? Ich glaube, dass die meisten von euch das einfach erleben durften. Wenn Job und Familie und vielleicht sogar Gemeinde und Dienst uns manchmal wie aussaugen, Kraft kosten, das Wort Gottes spendet Leben, spendet Kraft und erfrischt uns. Und so soll es heute Morgen auch sein. Ihr kennt diese Bibelstelle. Seid ihr da, schlagt ihr ab und zu die Bibel auf oder blendet ihr das aus? Ausgeblendet. 2. Timotheus 3,16. Darum geht es gar nicht, aber ich erwähne das manchmal in meiner Predigt, dass man das wie eine Schablone auf eine Predigt auflegt. Da sagt Paulus, die Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Und ich möchte euch fragen, bevor ihr reinschaut, wofür ist das Wort Gottes nützlich? Habt ihr das im Gedächtnis? Wofür? Ihr könnt das gerne laut reinrufen. Wofür ist das Wort Gott nützlich? Lehre haben wir gehört. Ermutigung? Wer ist dabei? Ermutigung? Es stimmt, aber steht da nicht. Oft denken wir, ja, Gott muss uns doch ermutigen. Lehre, Unterweisung sind 4. Habt ihr noch was? Einfach reinrufen. Tatjana? Lehre, Überführung, also lehren, wie soll ich leben, dann auch Überführung, okay, ich bin falsch, ich muss da raus, ich muss etwas ändern, Zurechtweisung, wo man vielleicht Dinge auch bewusst zugelassen hat, auch Unterweisung. Diese 4 Punkte, Gott sagt, das Wort Gottes ist dafür nützlich. Und ich glaube, dass eine Predigt genau diese Wirkung haben soll. Und ich hoffe, dass ihr das in eurem Herzen habt. Gott, lehre uns, überführe uns, weise uns zurecht. unterweise uns. Ich möchte euch fragen, und ich hoffe, dass ihr jetzt lauter seid und mehr Ideen habt, was beeinflusst deinen Glauben? Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage. Was beeinflusst deinen Glauben? Was sind die Faktoren, die dich beeinflussen? Das Gebet. Ich höre euch ein bisschen schlecht wegen der Lüftung, deswegen könnt ihr ruhig. Wer hat das gesagt? Das Wort Gottes. Ich habe die Frage mal meiner Jugend gestellt, also unserer Jugend in der Gemeinde. Die haben alles gesagt, außer Wort Gottes. Gebet und Wort Gottes. Sonst nicht? Wunder. Also ich habe eine ganz lange Palette, was unseren Glauben beeinflusst. Habt ihr noch weiteres? Gemeinschaft mit Gläubigen? Tatjana wollte, glaube ich, was sagen jetzt, oder? Zeugnisse? Kommt noch was? Ihr seid mit mir einverstanden, dass Vorbilder unseren Glauben beeinflussen, oder? Menschen, die wir vielleicht sogar lieben, mögen, sagen, so wie der gelebt hat, das beeinflusst mich. Ich möchte dem nachahmen. Unsere Eltern, wenn wir gläubig aufgewachsen sind, ganz massiv beeinflussen Eltern unseren Glauben. Nicht nur die geistlichen Faktoren wie Gebet und Bibellesen. Es kann auch der Zeitgeist sein, oder? Ich glaube, dass der Zeitgeist nicht nur negativ, sondern er kann auch positiv sein. Es kann sein, dass unsere Generation, unsere Zeit etwas erkannt hat, was andere Generationen für sich noch nicht so entdeckt haben. Das Thema Lobpreis zum Beispiel. Der Zeitgeist kann meinen Glauben beeinflussen, aber es können auch persönliche Erfahrungen sein, positiv oder auch negativ. Man hat irgendetwas geglaubt, man hat eine Erfahrung gemacht oder mehrere Erfahrungen. Vielleicht ist man sogar enttäuscht von Gott und das verändert unseren Glauben. Es hat unseren Glauben massiv beeinflusst. Gemeindeprägung. Musik kann es sein, die Musik, die ich höre, die Betonung, die Betonung der Lieder, Predigten, hoffentlich. Ne, wenn ihr predigt, Gefühlszustände, gutes Wetter, ich habe Geburtstag, Glauben hier oben, keine Ahnung, vielleicht krank geworden, geblitzt worden, viel Geld bezahlen müssen, irgendwie ist man schon ein bisschen down. Also kennt ihr das? Gefühlszustände heute oder ist bei euch immer Glaube gleich? Bei uns nicht, also bei Menschen nicht. Und von der Bibel her weiß ich auch, dass der Teufel Glauben beeinflussen kann. Ist euch das bewusst gewesen heute Morgen? Mensch, der Teufel kann meinen Glauben beeinflussen. Kennt ihr die Stelle, Paulus sagt das in Korinther, ich befürchte, ich mache mir Sorgen, dass die Schlange wie am Anfang bei Adam und Eva auch euren Glauben verändern werden kann. Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Kennt ihr diese Bibelstelle? Ich mache mir Sorgen. Der Teufel kann das machen, wenn wir nicht auf der Hut sind. Mein eigenes Fleisch kann es tun, vielleicht mein tückisches Herz, aber natürlich auch positive Dinge wie Gebet, wie Bibellesen, wie Zeit mit Gott verbringen. Und warum bringe ich diese Beispiele? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man erkennt für sein eigenes persönliches geistliches Leben, erkennt, mein Glaube ist die Summe aller Einflüsse. Alles, was ich erlaube, positiv und negativ, in mich hineinzukommen oder mich zu beeinflussen, das macht am Ende meinen Glauben aus. Dass man da vielleicht auch sich neue Gedanken macht, was habe ich zugelassen oder was sollte ich zulassen, was habe ich vernachlässigt. Es ist so wichtig, seine eigenen Einflussfaktoren zu kennen. Gott persönlich wünscht sich Einflüsse für unseren Glauben. Wir haben sie schon genannt und ich nehme heute Morgen zwei Beispiele. Es ist das Wort Gottes, natürlich in Verbindung mit dem Heiligen Geist, dass der Buchstabe nicht tot ist. Gott möchte in allererster Linie, dass unser Glaube geprägt ist durch sein Wort. Jesus selbst ist das Wort, es ist das Fundament und alles, was wir in unserem Glaubensleben erleben oder in Predigten hören, das reflektieren wir und wir schauen, passt es überhaupt zu dem Wort? Das ist das Fundament. Daraus soll ich meinen Glauben in allererster Linie beeinflussen lassen. Und das zweite Beispiel ist, und damit möchte ich anfangen, Gott wünscht sich und ergibt sogar diese Ordnung, dein Glaube, mein Glaube soll sich beeinflussen lassen von anderen Menschen. Von anderen Menschen. Frag dich mal persönlich jetzt, welcher Mensch beeinflusst zurzeit mein Glauben? Und konkreter sagt die Bibel, sie nennt es Glaubensvorbilder. Wir lesen das in Kapitel 13 vom Hebräerbrief. Schlagt es mal auf, wenn ihr könnt, oder wir lesen das gemeinsam. Vers 7, Kapitel 13, Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Kapitel 13, da gibt es verschiedene Anweisungen und es kommt zu diesem Vers 7. Schaut auf eure Führer, schaut auf ihren Glauben und macht es genauso. Ahmt ihrem nach, dass dein Glaube diesem geistlichen Führer ähnelt. Und ich glaube und bin überzeugt, wenn die Bibel spricht, eure geistlichen Führer, meint es nicht unbedingt die, die wir jetzt persönlich kennen, die uns zum Glauben geführt haben. Das auch. Aber stellt euch mal vor, jemand sitzt in einer falschen Konfession. Falsch meine ich, wo es theologisch wirklich nicht biblisch korrekt ist. Er sitzt da und er ist zum Glauben gekommen durch einen, sagen wir, einen Zeugen Jehova. Und er liest diese Stelle und, ach, mein geistlicher Führer, ach, ich muss auf den schauen, ich muss den Glauben nachmachen. Nein, das muss man im Kontext sehen. Wer kann gemeint sein? Absolut, Paulus schreibt das, Entschuldigung, wir kennen den Schreiber nicht, aber der Schreiber schreibt, dass in einer Zeit, wo wir die Anfänge und die Glaubensväter kannten, also er bezieht sich nicht nur auf unsere Neuzeit, sondern vor allem auf die Glaubensgründer. Seid ihr mit mir einverstanden? Man muss das im Kontext sehen. Und er sagt, denkt an diese Führer. Und es ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Und ich frage mich und ich muss mich selber prüfen, habe ich an sie gedacht? Habe ich mir ihren Glauben angeschaut? Habe ich mir diese Leute, sagen wir jetzt im Neuen Testament, die Apostel, habe ich deren Leben studiert und gedacht, wie hat der gelebt? Ich will das auch so machen. Lothar Müller, schon gemacht? So richtig bewusst ist uns das doch nicht, oder? Nehmen wir auch die Männer Gottes unserer Zeit. Wie oft setzen wir uns, suchen wir Gemeinschaft mit dir, sagen, erzähl uns was aus deinem Glauben. Ich möchte dem nachahmen. Ich möchte ähnlich sein. Und ich habe mir einfach ein paar Namen aufgeschrieben, auf deren Leben wir heute schauen können. Ganz kurz, nur mit einem Wort. Wenn die Bibel sagt, wir sollen ihrem Glauben nachahmen, dann glaube ich, dann meint die Bibel Paulus. Und Paulus wurde geköpft. Ich glaube, die Bibel meint Petrus. Petrus wurde kopfüber gekreuzigt. Ich glaube, die Bibel meint Andreas, er wurde gekreuzigt. Ich glaube, die Bibel meint Philippus, er wurde gekreuzigt. Ich glaube, die Bibel meint Thaddäus, er wurde zerhackt. Ich glaube, die Bibel meint Jakobus, der wurde mit dem Schwert hingerichtet. Und ich glaube, die Bibel meint Johannes, der wurde verbannt. Und ich glaube, die Bibel meint Stephanus, der wurde gesteinigt. Mich überführen diese Beispiele. Und ich schaue diese Glaubensväter an und sage, Mensch, was haben die für einen Glauben gehabt? Was haben die für eine Hingabe gehabt? Und die Liste kann man weiterführen. Wie viele wurden verbrannt, zerfressen, hingerichtet, verachtet, verspottet. Und die Bibel gibt uns ein Beispiel in Kapitel 11. Als Glaubenshelden finden wir Kapitel 11, 36 bis 38. Das sind Männer, die mich, oder Menschen, die mich wirklich, als ich das dieses Jahr gelesen habe, das hat mich ein wenig erschüttert. Ich dachte, was habe ich für Vorbilder? Was beeinflusst meinen Glauben? Hier steht über Menschen, über Glaubenshelden, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Hat Gott auf diese Menschen nicht aufgepasst? Die Bibel nennt das Glaubensvorbilder. Und dann dieses Zeugnis von Gott über diese Menschen. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Was für ein Zeugnis. Heute machen sich wirklich Menschen auf und sagen, du musst der Reichste, der Beste, der Größte sein, während die Bibel sagt, das waren Männer des Glaubens. Das waren Menschen, die Welt war es nicht wert, dieser Mensch. Die waren zu gut für diese Welt. Und wieder diese Frage, beeinflussen diese Menschen mein Glauben? Schaue ich auf sie und sage, ich will dieses Herz haben, ich will mich komplett hingeben, auch durch Verlust, auch durch Verschmähung, auch durch Verspottung. Gott, ich bleib ganz, ganz straight, ganz gerade bei dir. Und ich möchte das auf keinen Fall, dass das so rüberkommt von oben herab. Nimm diese Menschen als Vorbild. Ich frage mich das selbst. Ich frage meine Generation. Ich frage einfach uns als Christen, schauen wir auf diese Menschen? Nehmen wir diesen Auftrag Gottes wahr? Schaut auf die Vorbilder und ahmt ihren Glauben nach. Das als kleines Beispiel, was beeinflusst unseren Glauben? Der zweite Punkt war, Vorbilder sollen den Glauben beeinflussen. Und der erste Punkt und der wichtigste, da möchte ich mich jetzt gerne mehr vertiefen und einfach in das Wort Gottes schauen. Der erste Punkt war, das Wort Gottes soll unseren Glauben beeinflussen. Und dazu, bevor ich in die Bibel schaue, möchte ich euch fragen, hat jemand von euch so Zeiten erlebt, wo man sich ganz bewusst, also ganz klar, Gott spricht zu mir? So, man wünscht sich fast wie so Timotheus, Paulus, schreibt mir einen Brief, wo ich nachlesen kann, was mache ich gut, was mache ich schlecht. Ich hatte solche Zeiten oder solche Phasen und ich habe die Frage, hast du das auch? Habt ihr das auch? Habt ihr Hunger nach Gott, nach dass Gott wirklich in unser Leben reden kann, sagen, das ist gut, aber das mach noch besser oder da brauchst du Korrektur. Ich bitte euch nochmal um eure Hand. Danke. Ich habe euch diesen Brief von Gott mitgebracht. Könnt mir danach Danke sagen. Schlagt auf, Nidda Kapitel 1, Vers 3. Das ist natürlich ein Spaß, Kolosser Kapitel 1. Wir glauben, das Wort Gottes ist für mich geschrieben, in meine Situation, für mein Leben, oder? Lasst uns das mit neuem Glauben sehen. Kolosser Kapitel 1 und 2. Und darum geht es heute Morgen. Das Wort Gottes soll meinen Glauben beeinflussen und das darf es auch tun, wenn wir zusammen hineinschauen. Ich lese von Vers 3, Kolosser Kapitel 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir von eurem Glauben und in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch. Von Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Ephras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Ich liebe es, Briefe im Kontext zu sehen und man lernt Gemeinden kennen. Ihr kennt die Gemeinde zu Galater. Das sind die, die die Gnade Gottes nicht verstanden haben. Wo Paulus wirklich nichts Positives nennt. Er sagt auch nicht, ich danke Gott für euch. Eine leider, oder möchte man sagen, nicht so gute Gemeinde. Korinther, da ist ein Durcheinander mit den Geistesgaben, die haben Sünde zugelassen, das war deren Problem. Und hier schreibt Paulus einen Brief an die Kolosser und ich habe so gedacht, eine perfekte Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Inhalt gemerkt habt, aber Paulus gibt folgendes Zeugnis und dankt für folgende Dinge in dieser Gemeinde. Er sagt, ich danke für nicht nur für euren Glauben an Christus, für euren Glauben, der in Christus ist. Das sagt für mich, das ist der wahre Glaube in Christus. Nicht in Religion, nicht in irgendetwas, sondern dieser Glaube ist in Christus verborgen. Ein wunderbarer Grund, Gott Danke zu sagen. Er sagt, ich danke für euch als Gemeinde, weil ihr Liebe habt zu allen Heiligen. Ich habe das nicht. Kennt ihr das? Gebetstag für verfolgte Christen. Ihr denkt vielleicht öfter dran, weil ihr mit AVC verbunden seid, aber schon wieder so lange nicht für die Verfolgten gebetet. Gar nicht an sie gedacht. Mein eigenes Problem gesehen. Und er sagt, ihr habt Liebe. Nicht nur, ihr denkt an sie, ihr habt Liebe für alle Heiligen. Er dankt für die Hoffnung, die Gott ihnen geschenkt hat. Er dankt aber auch für Frucht. Und er sagt, das Wort Gottes bringt Frucht in der ganzen Welt und wächst wie auch in euch. Das Wort Gottes bringt Frucht in der Gemeinde, es wächst. Und dann sagt er einen ganz tiefen Gedanken. Er sagt, ihr habt die Gnade Gottes nicht nur erkannt, ihr habt sie in Wahrheit erkannt. Das ist ein super Zeugnis. Die Galater, da sagt er, ihr habt es nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, ihr seid umsonst zum Glauben gekommen. Ich muss nochmal für euch Geburtswehen erleben. Das heißt, nochmal alles von Anfang. Und er sagt, Kolosser, ich danke Gott, weil ihr die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Und dann sagt er noch einmal, dass Ephras, er berichtet uns von der Liebe, die ihr im Geist habt. Nicht nur in Liebe, wir lieben uns, weil wir als Gemeinde zusammenkommen und es ist schön, und wenn wir aus der Gemeinde raus sind, da haben wir uns wieder vergessen. Eine Liebe im Geist, die kann man nicht einfach so mal nachahmen oder nachspielen. Ist das eine super Gemeinde? Stellt euch vor, ihr seid Lehrer in der Schule und ihr lest dieses Zeugnis. Was ist das für eine Note? Was für eine Schulnote würdet ihr dieser Gemeinde geben? Oh, danke, das tut richtig gut. Ihr seid so still und schüchtern heute. Eine ernste Frage, ich erwarte eine Antwort. Welche Schulnote nach deutschem System würdet ihr dieser Gemeinde geben, von 1 bis 6, 6 ist Katastrophe. 1, ganz klar 1. Liebe, ne? Die Bibel sagt, ohne Liebe sind wir nichts. Die haben Glauben. Mit Glauben gefällt man doch Gott. Super Gemeinde. Was würdet ihr so eine Gemeinde sagen? Was würde, ohne jetzt weiter in den Text zu schauen, was soll Paulus so einer Gemeinde wünschen? Bleibt so. Wie bitte? Alles Gute, wir sehen uns bald. Jemand hat mal gesagt, diese Frage schon mal gestellt, werdet nicht stolz. Zu dieser Annahme kann man kommen, ne? Alles läuft super. Und warum habe ich diese Gemeinde ausgewählt? Und ich glaube, dass das ein Wort war, das Gott mir einfach gegeben hat. Eine perfekte Gemeinde. Und ich glaube, keiner von euch ist so stolz, der sagt, da stehe ich auch. Ich bin mindestens genauso gut. Wenn du eine gesunde Demut hast, dann wirst du sagen, ich bin noch nicht so weit wie diese Gemeinde. Mir fehlt es da noch an Glauben. Mir fehlt es da noch an Liebe. Also ein riesenhoher Standard. Und glaubt ihr es oder nicht, Paulus hat etwas, was er dieser Gemeinde wünscht. Nicht nur macht weiter so. Nicht nur werdet nicht stolz. Er findet tatsächlich etwas, was der Gemeinde noch fehlt. Und die Predigt habe ich genannt, was dir noch fehlt, was mir noch fehlt. Wenn es dieser Gemeinde fehlt, dann fehlt es mir auch. Hat jemand eine Vorahnung? Jemand das vielleicht gelesen? Ich lese uns das. Und es geht weiter im Text, Vers 9. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Seht ihr, es gibt etwas, wofür wir bitten sollen für diese Gemeinde, für diesen Zustand, dass ihr mit Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Paulus sagt, er betet nicht nur für alle Nöte, für alle Probleme, die er hat. Er kommt zu Kolosser und sagt, Gott, ich danke dir für eine super Gemeinde. Ich danke dir für die Liebe. Wir haben diesen Text gelesen. Und dann sagt er, ich höre nicht auf, von diesem Tag an für euch zu beten, dass ihr den Willen Gottes erkennt. Hast du das gebetet? Heute Morgen vielleicht, gestern? Gott, ich will deinen Willen erkennen. Und ich frage mich, dieses Herz von Paulus, wie kann er so sein? Wie kann er mit dieser Hingabe, mit diesem und er sagt hier die Wahrheit, ich höre nicht auf. So oft ich an euch denke, ich bete für euch, erkennt den Willen Gottes. Wenn ich da in der Gemeinde wäre, sage ich, Paulus, was betest du da? Ich habe es doch verstanden, ich soll an ihn glauben, ich soll ihn lieben, habe ich doch. Er sagt, ich höre nicht auf, den Willen Gottes zu erkennen. Nicht nur ihn zu erkennen, sondern ihn auch richtig zu erkennen, sagt der Text. Mit aller Weisheit und mit geistlichem Verständnis. Und ich habe zu Hause so eine schlaue Bibel, die erklärt einige Begriffe im Griechischen und Hebräischen. Und ich habe mal nachgeschaut, was bedeutet hier dieser Wille Gottes. Und das Wort heißt Telema, wenn ich das richtig ausspreche. Und die Erklärung ist, dieser Wille Gottes ist keine Forderung. So, du musst das machen. Das ist mein Wille. Dieses Wort, das hier benutzt wird, bedeutet, es ist der Wunsch Gottes. Es ist ein Verlangen. Es ist etwas, was ihm Freude bereitet, seine Sehnsucht. Und Paulus sagt, das ist mir so wichtig, egal wie gut ihr seid, ich bete, dass ihr es versteht. Und ich möchte nicht sagen, dass ich dafür Werbung mache, aber ich wünsche und habe das, als ich das gelesen habe, will das mehr beten. Gott, was willst du von mir? Wir kennen das. Da kommen Menschen zu Gott oder es wird der Moment geben, Jesus erzählt davon, die kommen und sagen, wir haben gepredigt in deinem Namen. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Ich glaube, dass sie es getan haben. Jesus selber sagt, du kannst nicht, also der Teufel kann sich nicht selbst austreiben. Das Reich ist entzweit, das wird nicht bestehen. Die Menschen sind überzeugt, sie verstehen das Handeln Gottes nicht. Warum? Wir haben das doch getan, wir haben deinen Willen getan, könnte man sagen. Scheinbar haben die was nicht verstanden. Vielleicht haben sie das Herz Gottes nicht verstanden, vielleicht waren sie nicht am Herzen Gottes. So wie eine Warnung auch für uns, Gott, kenne ich deinen Willen in dem, was ich tue, in meinen Diensten vielleicht, in meinem Alltag, in meiner Familie, im Planen meines Lebens, kenne ich dein Herz. Und Paulus sagt nicht nur, dass das so wie ein Sahnehäufchen ist auf der Torte, das ist gut, wenn du es verstanden hast. Schaut mal, was er weiter sagt im Text. Er betet das und hier kommt die Erklärung, warum. Um des Herrn würdig zu wandeln. Ich drehe gerne die Bibelstellen um. Da heißt es, man kann auch sagen, wenn ich den Willen Gottes nicht kenne, wenn ich sein Herz nicht kenne, dann kann ich nicht würdig wandeln. Wir sollen den Willen Gottes erkennen, um würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Frucht bringt in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Paulus betet und er betet, dass wir das Herz Gottes verstehen. Ich möchte das wiederholen, um das Verständnis willen, Gottes Herz zu erkennen, Erkenntnis über ihn zu haben, das führt dazu, dass wir ihm erst dann würdig wandeln, dass wir erst dann ihm richtig wohlgefallen können, erst dann richtig fruchtbar sein können und dadurch mit Kraft gestärkt sind, zu allem Ausharren und Langmut. Kennst du Gottes Herz? Ich glaube, wenn du jetzt dir eingestehen musst, wie ich das für mich eingestehen musste, wenn das nicht mein Gebet ist, dann bin ich vielleicht gar nicht so an Gottes Herzen dran. Vielleicht kenne ich mich gut aus mit dem, was Gott will, von dem Wort her, mit der Theologie. Aber bin ich an seinem Herzen, habe ich diesen Wunsch, komme ich für Gott, rede du. Auch wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, auch wenn ich da noch Baustellen habe. Gott, was ist auf deinem Herzen? Oft komme ich zu Gott und sage, Gott, das Problem, die Sorge, helf mir da. Also wie Gott kümmert sich um mich, aber bin ich an dem Herzen Gottes? Was ist der Wille Gottes? Was hat er auf seinem Herzen? Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber ich möchte ein bisschen weiter hineingehen in den Text. Und ich glaube, dass Paulus nicht nur sagt, das ist mein Gebet. Ich glaube, dass er uns da auch irgendwie hineinführen möchte, auch die Gemeinde. Und er schreibt in Vers 15 bis 19. Er ist das Bild. Er spricht jetzt das Thema Jesus an. Er sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und alles zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Vers 19, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Ich glaube, dass das eine Antwort ist. Und ihr werdet gleich in dem Text weiter sehen, warum ich das so glaube. Er kommt auf Jesus zu sprechen. Alles, was Gott gemacht hat, das ist dein persönliches Leben, deine Kraft, dein Atemzug, dein Herz, ist dafür gemacht, dass du zu Christus hingehst, dass du ihm Ehre bringst, dass du bei ihm bist. In ihm ist die ganze Fülle. Dafür bist du geschaffen. Und er sagt in Vers 25, ihr Diener bin ich geworden. Hier geht es um das Evangelium und der Gemeinde. Paulus sagt, ich bin ihr Diener geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und hier das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er spricht hier ein Geheimnis Gottes an. Er sagt, wir kennen das auch aus anderen Stellen, es gab Propheten und Engel, die sich gesehnt haben, das zu sehen, was ihr seht. Und er sagt, Gott hatte ein Geheimnis, er hatte einen Wunsch, dass sie etwas versteht, dieses Geheimnis versteht. Und er sagt, dieses Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass du mit dem größten Geheimnis, vielleicht mit dem größten Wunsch, den Gott auf seinem Herzen hatte, dass du damit leben darfst? Jeden Tag stehst du damit auf, du gehst damit schlafen. Christus in dir. Das größte Geheimnis Gottes, was war oder was kommen wird, ist Christus selbst. Ich fühle mich manchmal schlecht und sage, Gott, ich bin unwürdig. Wie oft leben wir in unserem christlichen Trotz, unsere Dienste und zu selten diese Beziehung. Ich glaube, dass das alles ein Haschen nach Wind ist, auch in der Gemeinde, wenn Christus nicht das Zentrum ist. Die Bibel sagt, in ihm ist alles zur Fülle gebracht. Vers 9 im Kapitel 2 heißt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn in ihm alles ist, was Wert hat, was Tiefe hat, was Leben hat, was Frieden und Freude hat, wenn in ihm alles ist und ich bin nicht in ihm mit dem, was ich tue, dann ist das leer, dann ist das ein Hauch, hat es keinen Wert. Gottes Herz war es, unserer Generation uns zu zeigen, dieses Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, die größte Botschaft der Bibel ist diese Botschaft. Jesus starb für uns am Kreuz. Jesus geht in Beziehung mit uns, die wir verloren waren. Ich hoffe, dass du da einfach kurz stille werden kannst in deinem Herzen und sagen, Gott, ich will mein Glaubensleben neu umkrempeln. Darum geht es in allererster Linie, diese Beziehung mit dir. Nicht nur Glauben haben, nicht nur Liebe haben, nicht nur nett sein, gute Werke machen. Christus in mir. Kapitel 2, Vers 1, und ich komme zum Schluss. Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe, um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr wisst, wofür ich kämpfe, um euch und um die anderen Gemeinden. Ich kämpfe dafür, damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Paulus sagt wieder, ich kämpfe dafür, dass ihr getröstet werdet. Ja, aber er sagt, ich kämpfe dafür, dass ihr reich werdet an Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Ich glaube, da geht es wieder um dieses Herzenshaltung, um das Herz Gottes. Und er gibt die Antwort noch einmal klipp und klar. Was ist dieses Geheimnis, was Gott auf dem Herzen hat? Er sagt, das ist Christus. Das Geheimnis ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Zum einen geht es darum, das Geheimnis Gottes zu erkennen, welches Jesus ist, mit ihm verbunden zu sein. Aber Jesus selbst ist auch die Erkenntnis. In ihm ist das verborgen. Alles, merkt ihr, alles dreht sich um ihn, alles geht um ihn. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir das einfach ganz neu vor Gott bringen. Ich hoffe, dass ihr das so einfach mitempfinden könnt. Gott, es geht wirklich darum, dich zu kennen. Dich, dir nah zu sein, an deinem Herz zu sein, dich zu verstehen, damit wir dir wohlgefällig wandeln. Und ich weiß nicht, wie geistlich und wie gut ihr seid, aber ich glaube, ihr seid nicht so gut wie die Kolosser, weil so einigen Menschen bin ich noch kaum begegnet. Alles perfekt, ein Einser-Christ. Deswegen dürfen wir einfach zusammen zu Gott kommen und sagen, Gott, wir brauchen das, dich zu erkennen, Jesus dir nah zu sein, dich wirklich zu kennen, nicht wie Hiob gesagt hat, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, jetzt aber habe ich dich gesehen. Lass uns das zu unserem Gebet machen, dass wir nicht, sonntags sind wir bei Gott und dann versuchen wir den Wind wieder zu fangen, jeden Tag aufs Neue. Wie Paulus, Gott, ich höre nicht auf, lass mich deinen Willen erkennen, lass mich dein Herz erkennen, lass mich Jesus erkennen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass du zu uns reden willst, oh Gott. Egal, wo wir stehen, egal wie nah oder wie weit wir entfernt sind von dir, Herr. Herr, ich bitte dich da um Vergebung, wo ich diese Herzenshaltung verliere, wo ich das nicht sehe, was das Größte ist auf deinem Herzen. Du hast alles gemacht für deinen Sohn Jesus Christus, alles zu ihm hingeschaffen. Und ich will dazugehören mit meinem Leben, mit meinen Gedanken, mit meinen Plänen, mit meinen Gefühlen, Herr. Ich bitte dich, dass das mein Herz ist. Was hast du auf dem Herzen? Ich bete, dass das mein größtes Gebet ist, Herr, lass mich deinen Willen erkennen. Du bist würdig, Herr. Ich bete das für die Gemeinde hier in Nidda. Du kennst sie, Herr. Bete, dass du einfach jeden persönlich an die Hand nimmst, an dein Herz führst, oh Gott. An dein Herz führst, dass wir dich erkennen. Jesus, danke, dass du gekommen bist, Herr, dass du für uns gestorben bist und dass wir Teil sein dürfen des größten Ereignisses, des größten Liebesbeweises, Herr. Du in uns, du in mir, Herr. In dir ist die ganze Fülle und du bist in mir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Wir wollen ein Lied, bevor wir zum Schluss kommen, ein Lied singen. Das geht gerade um das, was wir in Predigt gehört haben. Du großer Gott, wenn ich alles betrachte in der Welt, das, was du geschaffen hast durch dein Allmachtswort, wie du regierst, näherst uns fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Dann erkenne ich deine Größe, deine Allmacht. Dann sehe ich deinen Willen, deinen Weg, welchen du auch für mich hast. Dann jauchzt mein Herz. Wie groß bist du? Wie groß bist du?
Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten seh, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er sie liebt, begnadigt je und je, dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Gestalt voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Wandeln, am Kreuz bezahlen viele Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du,
wie groß bist du,
wie groß bist du, wie groß bist du.
Yes. Also, heute gab es richtig super Gebäck. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Heute gab es schöne Croissants, schöne Brötchen, Vollkornbrötchen natürlich auch. Dann Berliner. Daniel, danke für diesen cool, super Input. Ich danke dir vielmals. Ich fände es super, wenn Elias noch euch beide mit nach vorne mitnimmt. Der schläft. Ach, kommt dann ihr beide nach vorne. Sehr gerne. Ich möchte ihn auch gerne segnen und wir haben auch was Kleines für euch vorbereitet. Eduard, kannst du es nach vorne bringen? Kommt ruhig nach vorne, kommt hier gerne nach vorne. Ich will auch gerne für euch beten und euch noch was Kleines überreichen. Kommt mal hier so schön. Und Eduard, kannst du bitte noch für die beiden beten, dass sie ein super Bäcker-Team sind in dem Sinne. Ich finde es einfach ein cooles Beispiel.
Ja, vielen Dank für die Botschaft, lieber Daniel. Und ich möchte sagen, du bist ein Mann Gottes. Und als du gerade gepredigt hast, so hatte ich einfach den Eindruck, du bist nicht da und du bist nicht unterwegs, um irgendwas zu lehren, sondern du bist auf der Suche und dass du auch das Wort, was du sprichst, auch zu dir persönlich sprichst. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft, dass man wirklich auf der Suche ist nach Gottes Willen in seinem Leben. Und das wünsche ich euch und möchte euch segnen. Vater, ich danke dir dafür, dass du ja Menschen berufst und einsetzt. Ich danke dir, Herr Jesus, Herr, für diese junge Familie, Herr, dass du sie gesegnet hast, Herr. Und danke, dass sie heute hier sind. Herr, wir möchten bitten, Herr, dass du wirklich die Himmelspforten öffnest über sie und lass dein Segen fließen in ihr Leben, Herr. Lass, Herr, deine Salbung fließen in ihr Leben, Herr, und dass dein Wille, Herr, wächst und mehr offenbart wird, Herr, und dass du sie hineinsetzt, Herr. Das, was du geplant hast, Herr, ja, vor ihrer Geburt, vor ihrer Erschaffung, Herr, hast du Gedanken über ihr Leben, Herr. Und so bitten wir, Herr, dass wirklich dein Wille sich freisetzt in ihr Leben, Herr. Und wenn sie mit Menschen reden, Herr, dass sie wirklich Worte des Lebens aussprechen, Herr, dass sie Worte der Hoffnung, Worte, Herr, wirklich der Zuversicht und des Friedens hineinsprechen in die Herzen anderer Menschen, Herr. Weil ich bitte, Herr, dass du wirklich, wirklich weit die Türen ihres Herzens öffnest, Herr, für die Verlorenen dieser Welt, Herr, für die Menschen dieser Welt, Herr, dass sie wirklich in den Dienst hineinkommen und weiter hineintreten, was du für sie vorbereitet hast. Herr, so segnen wir sie, wir segnen ihr Leben, Herr, wir segnen wirklich auch alle, vielleicht ist Nöte und dort, wo Bedarf ist, Herr, du erfüllst an jedem Bedarf. Halleluja. Danke dir dafür, Herr. Danke, dass du, Herr, wirklich mit der Kraft des Heiligen Geistes über sie kommst. Und, Herr Jesus, lässt überfließen, Herr Jesus, die Liebe in ihren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss so einen Vorschlag. Wir würden nochmal das eine Lied von Waymaker singen, also Wegbereiter. Ich fand das einfach richtig super und die Worshipper, kommt bitte nach vorne. Das habt ihr heute richtig super gemacht. Und währenddessen würde ich mal Marc bitten, dass er vielleicht noch kurz Kollekte einsammelt. Und dann würden wir halt nachher abschließen.